Werbung.
Rückenschmerzen, Migräne, ständige Erschöpfung? Sie waren bei jedem Arzt und trotzdem findet niemand die Ursache?
Manchmal liegt sie da, wo keiner sucht. Zwischen den Zähnen. Ein falscher Biss kann den ganzen Körper aus dem Gleichgewicht bringen.
Zahnärztin Dr. Nicole Lenz kennt das aus eigener Erfahrung. In ihrem Buch »Wenn der Biss nicht passt« zeigt sie, wie Kieferhaltung und Gesundheit zusammenhängen und was sie selbst tun können, um die wahren Ursachen zu erkennen.
»Wenn der Biss nicht passt«, merken Sie sich diesen Titel. Jetzt überall im Buchhandel und online.
Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens, der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars-Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Max Prosa.
Alter?
36.
Geburtsort?
Berlin.
Beruf?
Sänger und Autor.
Hast du Hobbys oder haben wir die schon gehört?
Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Schreiben, dichten, singen.
Okay, das ist aber letztendlich, sage ich auch oft an dieser Stelle, das ist das Coolste, was einem im Leben passieren kann. Ne?
Weil oh ja.
Letztendlich musst du nicht arbeiten, in Anführungszeichen.
Ja, nur organisieren.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Nee. Ach doch, ich habe selbst eins geschrieben. Hol dir nur diese Welt nicht in die Seele. Schick was aus deiner Seele in die Welt.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Woran erkenne ich dich?
An den Worten, die ich benutze.
Max Prosa ist mein Gesprächspartner. Er ist Dichter, er ist Singer-Songwriter und mein Gesprächspartner heute hier, Max Prosa. Sehr schön. Bist du ein richtiger Berliner?
Ja.
Okay, wo bist du aufgewachsen?
In Charlottenburg.
Okay, das heißt also, ich glaube, das funktioniert noch, ne? Ost- und West-Berlin funktioniert irgendwie noch, ne?
Ja, gerade so, 89 war es. Mhm. Genau.
Okay, das heißt, du bist ein Großstadtkind.
Ja.
Okay, und dort logischerweise auch alles, was zu einer Kindheit dazugehört, Schule, Kindergarten und sowas, hat in Berlin stattgefunden.
Alles in Berlin, ja.
Okay. Eine Frage, die kommt gleich immer am Anfang, die stelle ich, wirklich habe ich bisher in den 15 Jahren jedem Gast gestellt, also auch an dich. Warst du ein guter Schüler?
Hat gewechselt, aber im Prinzip zu den meisten Zeiten schon.
Dann die Frage, warst du gut in Musik oder in Deutsch?
Nee.
Okay.
Nicht unbedingt, nee.
Okay. Das ist immer komisch, ne? Man hat so diese Erwartungshaltung, jemand, der heute im Leben damit arbeitet. Hast du eine Ahnung?
Es ist interessant. Besonders schlecht sozusagen war ich in Handschrift. Da hatte ich immer auf der Grundschule eine 3 und das ist ja sozusagen eine 5 dann eigentlich. Ne? Das Interessante ist aber, dass ich jetzt, also das, was am meisten sich verkauft von so Merchandise-Artikeln beim Konzert, nicht wahr? Das sind eben Beutel mit meiner Handschrift drauf. Und ich habe irgendwie diese alte Schulhandschrift und die ist eben sehr speziell, ja, so wie ich sie schreibe, schon immer. Das hat sich auch nicht geändert seitdem. Und heute ist es eben so, dass Leute das besonders schön finden, dass es so speziell ist und dass so einen Wiedererkennungswert hat. Und deswegen besonders gern diese Beutel kaufen, wohingegen es damals so war, dass diese Schrift sozusagen von der Norm abgewichen ist, so wie ich geschrieben habe. Und deswegen bekam ich da eine schlechte Note.
Ich finde es jetzt erstmal gut, dass du das irgendwie überstanden hast, weil also ich habe auch so Traumata aus meiner Schulzeit von den Dingen, die man lange gebraucht hat, um sie so wegzuräumen, dass man die Dinge sehr wohl doch kann, ja. Und manche Sachen sitzen da ja oft tief. Insofern ist es doch schön. Und Handschrift ist bös wieder im Trend. Das wurde ja in den skandinavischen Ländern sehr früh abgeschafft in der Schule und man stellt fest, es macht irgendetwas mit uns und deswegen hält es jetzt wieder Einzug in die Schule.
Ja, ja. Es ist ja auch immer so, dass man dann von der Norm abweicht, wenn man keine gute Note bekommt. Und es muss einem eigentlich immer auffallen, weil dann ist auch irgendwas Besonderes dabei, was dann später möglicherweise zum Vorteil wird.
Oh, das ist eine Perle.
Ich war auch immer der nicht singen konnte.
Das, okay, es wird immer lustiger.
Ja, ja, so war's. So war ich in meiner ganzen Klasse bekannt und dann ist dieses erste Album vielleicht deswegen so bekannt geworden damals, weil ich eigentlich nicht singen konnte, es aber doch getan habe. Und in dieser Kraft, da steckte irgendwas, Was dann viel interessanter war, als sozusagen als jemand, der so eine geölte Stimme von 15 auf gehabt hat und immer im Chor gesungen hat oder so, in dieser Kraft ist dann doch zu tun und damit auch irgendwo hinzukommen, ja.
Auf jeden Fall, was ich ganz stark finde, das nehme ich jetzt schon mit aus unserem Gespräch, ist, dass wer in der Schule auffällt, irgendetwas Besonderes hat. Ja,
ja. Ja.
Da ist wirklich, glaube ich, was, da ist was dran. Hast du nach der Schule gewusst, was du machen willst?
Ja, aber es war was ganz anderes. Ich wollte Physikprofessor werden. Ich habe deswegen Physik studiert. Ja. Weil nämlich der Vater von meinem besten Freund, der war Physikprofessor und irgendwie hat mich das fasziniert, so diese Welt, die der so hatte, um sich hatte und irgendwas so im Sinne von so einer Suche, irgendwas, es gibt auch so eine Parallele, also jetzt, man könnte sagen, ich mache genau das Gegenteil, aber das stimmt auch nicht ganz, denn es ist immer noch so eine Suche nach einer Form von Wahrheit oder Universalität, die sich entweder in Zahlen abstimmen kann oder eben in Worten und am Ende waren es dann bei mir die Worte, darauf musste ich dann erst kommen. Und da gab es auch keinen so universalen Weg hin, ne, wie zur Physik, sondern den musste ich mir selber schlagen. Aber es gibt da durchaus auch Parallelen, würde ich sagen.
Das heißt, ich muss mir jetzt vorstellen, du saßt dann da im Physikstudium, ja?
Ja, ja, genau.
Okay, wie lange?
So 1,5 Jahre.
Es geht gleich weiter im Gespräch mit Max Prosa. Max Prosa ist Dichter und Singer-Songwriter. Er wollte eigentlich Physikprofessor werden, aber er hat im Studium gemerkt, nee, das ist es dann doch nicht. Er ist mein Gesprächspartner. Und wann kommt dann der Punkt, wo man sagt, ja, irgendwie ist es ein falsches Bild?
Der kam, als ich gemerkt habe, dass ich nicht so viel Zeit investieren kann, nicht genug Zeit investieren kann, ohne mich zu fragen, wofür ich das ja alles eigentlich mache. Und ganz im Gegensatz dazu konnte ich bei der Musik, die ich dann so als Hobby betrieben habe, sozusagen immer Zeit investieren und konnte mich darin verlieren, in diesem Spiel mit den Tönen und Worten, ohne dass ich geguckt habe, wie viel Zeit vergeht. Es ist einfach, sind die Stunden verflogen. Und das war dann das Zeichen, dass irgendwas nicht richtig läuft.
Bist du fürs Studium in Berlin geblieben?
Ja.
Okay. Und jetzt hast du schon die Musik angedeutet. Das heißt, wann ging denn das da los? Also in der Schule warst du der nicht singen konnte oder nicht so gut singen konnte. Wann hast du denn gemerkt, da ist irgendwas?
Na, fasziniert hat es mich dann schon. Und ich habe Gitarre gespielt und habe irgendwann festgestellt, dass praktisch die Bands, die ich so gesehen habe, also auch sowas wie Rolling Stones oder sowas, bei meinem Vater lief, ich habe Konzertgitarre gespielt und dass das gleiche Instrument ja bedienen, nur eben mit verstärkt. Aber im Prinzip war es nicht so weit weg und die Hände müssen nicht so viel was anderes machen und dann habe ich mir meinen Weg gesucht, da mehr hin, in diese Richtung. Und es war, das Internet kam auf, man konnte so Tabs sich runterladen, Akkorde zu Liedern und so. Das war irgendwie eine faszinierende Welt, sich diese alle auszudrucken und so Ordner anzulegen und die einfach zu singen. Und dann gab's Bilder in meinem Kopf von Publikum. Da in meinem Zimmer war ich ja nur, aber ich hatte die Gitarre um und diese Lieder gesungen und die Leute gesehen. Und das war wohl das Bild, was dann geblieben ist und sich irgendwie mit Leben gefüllt hat im Laufe der Zeit.
Was hast du da für Lieder gesungen? Hast du da Songs nachgesungen oder war das schon was Eigenes?
Nee, das war Maria von Blondie, kommt mir irgendwie in den Sinn.
Okay.
Zum Beispiel. Und sowas. Und habe ich so eine Band gehabt, auch nicht die Schulband, weil da war ich auch nicht sozusagen passend genug. Ich konnte nicht jetzt so spielen, wie jetzt so ein Jazzgitarrist in der Schulband spielen musste, sondern habe selber eine gegründet mit 3 Freunden. Einer war Schlagzeuger, die anderen beiden waren auch Gitarristen. Das war natürlich problematisch. Niemand wollte Bass spielen und so. Und dann hatte ich das so. Irgendwie haben wir da die ersten kleinen Auftritte gehabt, auf verschiedene Arten, ja.
Ich finde spannend Blondie als Beispiel. Das ist ja, ich musste gerade ein bisschen rechnen. Das ist aber dann ja eigentlich nicht so die Musik gewesen, die gerade als du aufgewachsen bist, als du sozialisiert wurdest, aktuell war. Ne? Das heißt, es war ältere Musik.
Das stimmt. Aber ich war irgendwie immer da so ein bisschen drüber haben. Ich habe, wie gesagt, auch die Rolling Stones gehört. Mein Onkel hatte mir damals so eine CD geschenkt, 40 Licks. Das war so ein Best-of. Und das hat mich fasziniert. Bob Dylan und David Bowie hatte ich dann etwas später entdeckt, als auch Schallplattenspieler Dann wollte ich dann einen Schallplattenspieler haben und da war das noch nicht ganz wieder en vogue und es war irgendwie leicht zu haben von allen Leuten, diese alten Platten. Und ich war da irgendwie schon immer so ein bisschen nostalgisch auf der Reise durch die Zeiten, die ich gar nicht erlebt habe, ja.
Ich finde es sehr spannend, weil wir im Radio, wir gucken natürlich genau drauf, welche Musik spielen wir und da werden halt auch viele Tools genutzt und deswegen klingt manchmal auch, wenn man durch die Republik fährt, die Sachen sehr ähnlich, weil natürlich, wenn du Menschen befragst, was wollt ihr hören, dann sagen sie alle dasselbe. Und faszinierend finde ich tatsächlich, also für uns ist das fein, weil wir mögen zum Beispiel die 80er, aber es gibt immer wieder Stationen, die würden sie gerne loswerden, aber das funktioniert so überhaupt nicht. Also das heißt, gerade diese 70er und 80er haben eine enorme emotionale Bindung und selbst wenn ich in die Playlist meiner Kinder schaue, die sind zwar auch schon fast erwachsen, finde ich zur Hälfte Musik eigentlich, zu der ich groß geworden bin.
Ja, interessant, ja. Naja, da wurden natürlich Grundsteine gelegt, auch so gerade was so Songs und Sound anbetrifft, die dann später sich dann immer wiederholt haben, aber vielleicht nie in dieser Originalität und mit diesem Esprit der ersten Male wieder wiederholt werden konnten, ne?
Wann hast du denn gemerkt, also klar, irgendwie, du hast gemerkt, da schlummert irgendwas in dir, aber wann funktioniert denn der Schritt auf die Bühne? Was muss denn da passieren?
Ich hatte da schon immer so einen Drang hin, würde ich sagen. Und es hat so ein bisschen gebraucht, bis ich dann wusste, ich bin Max Boser. Zum Beispiel auch dieser Name, das war irgendwie ein Teil, weil Podeszwig ist mein Familienname und das war irgendwie klar, das ist kein Künstlername, da wüsste niemand, wie man das schreibt und so. Da habe ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt. Dann kam irgendwie Max Prosa plötzlich mir in den Sinn und ich hatte den ersten Auftritt, da kamen dann alle meine Freunde. Beim zweiten kam dann niemand mehr. Oder kaum mehr Leute, so ist der klassische Verlauf. Und dann dritter, vierter, fünfter. Und dann vielleicht beim 20. kam dann wieder 4, 5. Und dann irgendwann, ja, hat dann natürlich noch ein paar Kurven genommen. Aber dann wurde der Manager von Clouseau auf mich aufmerksam.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Max Poser. Max Prosa hat gerade von seinen musikalischen Anfängen hier berichtet und irgendwann war er dann im Vorprogramm von Clouseau. War das dann auch so ein bisschen der Start der Karriere oder wie ging es da weiter?
Und dann hatten sie mich geholt der hat damals schon in der Messehalle in Erfurt, das macht er glaube ich immer noch, gespielt, zu Weihnachten und da hatten sie mich dann als Vorband geholt und dann war gleich der Sprung von 20 Leuten, die dann also nach einer Weile kamen, nachdem ich es in Berlin immer wieder versucht hatte, hin zu, was weiß ich, 8.000 oder 10.000. Und das war natürlich heftig, war schwer zu verkraften.
Aber es ist fast eine klassische Geschichte, ne? Das heißt, wer das nicht richtig verfolgt, dann sagt man auf einmal, ach guck mal, der Newcomer über Nacht. Aber natürlich gehört der Frust, dass man wirklich auch mal vor nicht stark besuchtem Haus spielt, gehört dazu, ne?
Absolut, absolut. Und das kam auch zwischendurch immer wieder. Also das bleibt nicht aus. Und es muss auch sein, damit sich sowas wirklich finden und zeigen kann, ne? Mit sich auch wirklich was, wenn man irgendwas Neues entwickelt und muss man erstmal so ein paar Bälle gegen die Wände werfen, schauen, wie sie zurückkommen und dann formt sich da was und all diese Zeit brauchst, bis es dann wirklich gegriffen und begriffen werden kann, auch von vielen Leuten, bis sich das geformt hat.
Hast du ein Geheimrezept? Weil ich meine, nach so einem Abend ist man ja wahrscheinlich frustriert. Was ist da die Motivation, weiterzugehen?
Ich glaube, dass das genau der Unterschied ist, vielleicht das, was Talent genannt wird, dass das vielleicht gar nicht so sehr gibt, aber doch den Willen weiterzumachen und dass da irgendwie wie so eine Art Auftrag drin steckt, ein höheres Gut. Wer das hat, der macht weiter und dann formt sich der Weg, ob er singen kann oder nicht.
Ja, also das ist, ich kenne das, ich kann das sogar nachvollziehen, was du erzählst, weil ich bin auch getrieben von so Dingen, die ich machen muss. Okay. Und ich mache sie dann einfach auch, egal was da für Widerstände kommen.
Ja, ja. Und es ist ganz interessant, diese Dinge, ne, wo sucht man sich seine Aufträge so? Das sagt sehr viel über einen. Zum Beispiel auch im Hausflur, wenn da eine Pflanze steht, ne, wer nimmt sich den Auftrag und gießt die, ne? Und was sagt das über die Menschen aus? Was nimmt man für Aufträge an? Die ganze Welt ist ja voll davon, so, ne?
Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Und manchmal, witzig, das habe ich so noch nie gesehen. Also das heißt, das sind so die Dinge, die man ehrenamtlich macht oder einfach, die man rechts oder links des Weges dann einfach ja annimmt, stimmt. Ja. Das ist ein tolles Bild, ja. Mhm. Erzähl mal, was du für Musik machst. Das heißt, du schreibst ja mittlerweile selbst.
Genau, ja, ja.
Was ist das für Musik? Jemand, der das noch nie gehört hat?
Erstmal ist es so Musik, also die nicht elektronisch ist von ihrer Natur. Ne? Und natürlich benutzen wir auch mal elektronische Instrumente, aber das ist ja so eine grundlegende Unterscheidung in dieser Zeit. Ne? Keine Elektrobeats und keine rein elektronische Musik, sondern es ist handgemachte Musik und es sind Geschichten, die da gesungen werden, die es sich lohnen, erzählt zu werden. Danach suche ich immer nach so Geschichten, die in diese Zeitspanne passen, der so einen Song, ne, ein Stück Zeit dekorieren, so 3:30 oder 4:30 und dann was passt herein und was lohnt es sich erzählt zu werden und dann kann man das ausschmücken, so Energie an verschiedene Stellen setzen und diese Geschichte erzählen und im besten Fall hören Leute das und fühlen sich dadurch bereichert und reflektieren auf sich selbst. Das ist ja die Magie auch von Liedern, ne? Dass ich singe das vor 500 Leuten und diese 500 Leben haben nichts miteinander zu tun und trotzdem findet jedes dieser Leben sich in dem Lied wieder auf ganz eigene Art und Weise.
Ich muss gerade an ein Lied von Reinhard May denken, da lob ich mir ein Stück Musik von Hand gemacht, ne? Das ist das, was überall funktioniert.
Ja, ja, ja.
Das heißt, klar kannst du das auf einer großen Bühne machen mit entsprechender akustischer Verstärkung, aber du kannst es auch am Lagerfeuer machen.
Genau, ja.
Okay, spannend. Was ist das für ein Gefühl, wenn 500 Menschen, entsteht da auch so eine Stille und die hören dir alle zu?
Ja, das ist schön bei den Konzerten. Ja, es ist wirklich sehr still und die Leute kommen hin für genau dieses Erlebnis. Was auch, also es ist schwieriger geworden in der heutigen Zeit, sich zu verbinden ohne dieses Konzert, ne? Weil einfach so viel Ablenkung da ist und muss sich einlassen auf diese Lieder und auf eine Geschichte, so wie wenn jemand erzählt und zuhören muss, um diese Geschichte zu begreifen. Und dann am Ende freut man sich aber drüber, es gibt so ein warmes Gefühl im Bauch, weil man hat diese Geschichte verstanden und etwas davon mitbekommen. Ne? Und das genauso passiert es bei Konzerten. Und es ist aber immer schwieriger, ohne das sozusagen per Spotify oder so, ne, weil da einfach andere Reize eine Rolle spielen und einfach dieses visuelle Medium fehlt, so, ne. Und so ist das wirklich eine Musik, die für live, die heutzutage vor allem live funktioniert, ja.
Also ich kann das immer nur empfehlen, in die Theater gehen, in irgendwelche Aufführungen gehen, in kleine Konzerte gehen. Und dann habe ich immer eine ganz große Bitte an alle Menschen, bitte dann nicht durchs Handy schauen, sondern einfach im Raum sein und sich das anschauen und all die Videos und Bilder, die man macht, man schaut sie sich nicht mehr an.
Ja, ja, ja.
Ich habe das bei der Einschulung meiner Kinder erlebt und das ist für mich somit das Einprägendste gewesen, als ich mich umgeguckt habe und irgendwie 20 Eltern irgendwie durch einen kleinen Monitor sich den Kram angeguckt haben. Mhm. Aber die waren eigentlich dabei.
Mhm. Ja.
Man kann es in groß sehen.
Ja, ja. Das ist eine komische, ja, komische Art dieser Zeit, ja. Dieses Bildschirm, durch den Bildschirm betrachten der Dinge.
Naja, das Schöne ist natürlich, wir kommen in Kommunikation mit vielen Menschen. Wir können Bilder verschicken, wir können, das nutzt du ja auch, du kannst Botschaften an viele Menschen senden. Das ist ja klasse, ja, das ist ja auch was Tolles. Hm. Ich glaube, wir müssen nur dieses, ich nenne es immer das analoge Leben, das müssen wir uns bewahren.
Ja, ja, es ist auch so viel, hat einfach so viel mehr Zauber, nicht wahr? Ich habe das auch gerade, diese Gedanken, dass wir immer diese Zahlen nehmen. Beispielsweise, was ist der Unterschied zwischen 20 Grad und dem Gefühl von 20 Grad auf der Haut? So, ne? Wenn du morgens guckst und siehst, das ist 20 Grad, dann triffst du dann wirklich die bessere Entscheidung, als wenn du das Fenster aufmachst und es fühlst. So. Oder auch, wenn du in einen Film gehen willst und du hörst den Titel und dann schaust du nach, was der für Bewertungen hat und dann steht da vielleicht irgendwie 7 von 10 und dann gehst du nicht. Dabei hat vorher eigentlich dieser Titel nach dir gerufen. So, ne? Aber du lässt es dir sozusagen verderben von der Zahl, die entstanden ist, weil ganz andere Leute diesen Film gesehen haben, zu denen der vielleicht nicht gesprochen hat und so. Ne? Also diese Übermacht der Zahlen, die macht ganz schön viel kaputt.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Max Prosa. Max Prosa ist mein Gesprächspartner. Wir waren gerade an der Stelle, ja, Zahlen, die Aussagen treffen und ja, beim Thema bewerten. Naja, diese Bewertungskultur. Ich bin ja schon skeptisch, wenn irgendwie, was weiß ich, es, was weiß ich, von Durchschnitt von 5 Sternen hat oder 4,8. Ich tendiere sogar schon zu niedrigeren Dingen, weil ich denke, das Leben ist oft viel normaler.
Ja, das wäre auch,
ja. Man geht mit Menschen essen, mir gefällt es, jemand anderem gefällt es nicht. Das ist ja das Tolle, wir sind ja nicht gleich. Also deswegen hoffe ich, dass es Unterschiede gibt und dass ein Film, der mir vielleicht gefällt, dem anderen halt nicht gefällt. Alles fein. Ja. Deine Lieder, von was handeln die?
Von allem, was uns bewegt, würde ich sagen. Schicksal, Hörer, Eingebung, natürlich von Liebe, dem Leben nach dem Tod, Zufällen, also so wie, in welches Lied habe ich gerade gedacht? Ich habe auf jemanden gewartet und der ist nicht gekommen. Ich glaube, sein Weg hat eine Abzweigung genommen. So Dinge halt, die häufig vorkommen.
Schreiben ist ja, glaube ich, auch durchaus, hat so viele Teile von Handwerk. Jetzt habe ich schon so im Gespräch gehört, dass dir die Dinge durchaus, ja, so wie Eingebungen kommen. Ist das so eine Mischung bei dir?
Nee, es ist schon Handwerk in dem Sinn, dass ich mich hinsetzen muss eine lange Zeit und dann kommt mit der Zeit immer was. Aber es ist nicht gesagt, wann. Und ich muss lange dafür sitzen und viele Versuche machen und irgendwas bleibt dann, was es wert ist, gesagt zu werden oder in das Lied zu fließen, so, ne? Aber es ist schon eine Arbeit. Aber eine schöne Arbeit. Ja. Ich mach's gern.
Als ich dich angeschrieben habe, hast du mir quasi geantwortet, ja, das geht, aber erst nach 16 Uhr, weil ich bin gerade, ich glaube, du hast es Schreibreise genannt.
Genau, ne? Ja. Das ist auch so. Ja, ich bin jetzt auf Teneriffa und schreibe. Und ich mache immer erst nachmittags mein Telefon an.
Das heißt, du brauchst dann deine Ruhe. Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, du sitzt da auf einer spanischen Insel und lässt den Blick in die Weite gehen mit einem Blatt Papier vor dir?
So, ja, genau. Und ziemlich oft bleibt es eben auch leer. Oder ich fülle es und bin nicht recht davon überzeugt. Und dann entsteht total viel. Und das, was am Ende irgendwo landet, sei es in einem Lied oder in einem Gedicht, das ist nur ein kleiner Bruchteil davon. Ja. Ich brauche aber diese Phasen, ich bin jetzt einen Monat hier und jeden Vormittag schreibe ich und dann kann ich mir sicher sein, dass am Ende was dabei ist. Aber ich könnte nicht sagen, morgen entsteht das. Wenn wir das wollen, das errichtet dann eine Wand und dann passiert gar nicht. Muss praktisch mehr so eine Art Gefäß sein für das Gute, das da schwimmt und dann irgendwann kommt rein, wenn ich es schaffe, es nicht zu verschrecken.
Bist du auch ein Beobachter? Das heißt, kann ich mir das so vorstellen, dass du vielleicht auch mal ein paar Stunden im Straßencafé sitzt und guckst, was die Menschen machen?
Ja, möglich ist es. Ich bin allerdings mehr in meiner inneren Welt und in so Büchern unterwegs vielleicht. Und lass die Gedanken da kreisen und schau nach Sprachspielen letztendlich, ne? Nach Worten, die sich wiederholen und auf verschiedene Arten Sinn machen und dann fängt so vielleicht eine kleine Geschichte an oder so.
Hast du Vorbilder in der Musik oder auch in der Literatur?
Ja, lass mich schon inspirieren von vielen Künstlern, die auch allgemeinhin bekannt sind, wie zum Beispiel Leonard Cohen, höre ich sehr viel und sehr gerne. Das ist mir sehr nah. Nick Cave auch, von der Energie her, finde ich das faszinierend, vor allen Dingen. Und auch so Kate Tempest zum Beispiel ist mehr eine zeitgenössische Künstlerin. Oder natürlich auch Dichter wie Rilke oder Gottfried Benn. Eher schon auch so ältere, ja. Ja.
wenn man so mit Sprache umgeht, also ich war vor kurzem in einem Hotel in Bayern in der Nähe der Isar und dann hörte ich irgendwie junge Menschen sagen, gehen wir Fluss. Und ich als etwas älterer Mensch zucke dann doch einen Moment und denke, schade, wir haben so eine schöne Sprache. Warum machen wir das? Tut dir sowas auch weh?
Ja, aber immerhin Fluss. Ich meine, aus allen Dingen, die wir hätten hingehen können, ist das doch, macht das doch Hoffnung, würde ich sagen.
Naja, aber wir haben so eine genaue Sprache, das heißt, so mit tollen Begrifflichkeiten, das heißt, manchmal siehst du an jedem Wort immer genau, was es meint. Also ich bringe da immer das Beispiel Vollmacht, ja, ist ein tolles Wort, weil es sagt genau das, was es macht.
Ja, ja.
Und das ist schon das irgendwie stimmt, spannende Sprache, finde ich. Und deswegen
auf jeden Fall, ja.
Sollten wir auch mehr tun, um sie hochzuhalten. Wenn du, wenn du schreibst, ja, das heißt, weißt du, das wird jetzt in Anführungszeichen nur ein Gedicht oder es wird ein Song?
Nee, am Anfang weiß ich das meist nicht. Es sei denn, das kommt von der Musik her. Das passiert auch manchmal. Dass das irgendwie, manchmal verheirate ich auch eine Musik mit einem Text. Oder mit einem Text anfangen, weil mir das irgendwie passend erscheint. Und die sind dann ab dann zusammen. Ja. Aber sind separat entstanden, ja, eigentlich wie die Menschen auch. Ja. Manchmal können aber auch Texte so eine bestimmte Beschaffenheit haben, dass sie sich mehr als Lied eignen. Kann ich schwer beschreiben. Irgendwie vielleicht eher so, wenn das immer auf das eine wieder zurückkommt. Ne? Das wäre so eine klassische Liedform, dass es immer zum Refrain zurückkommt. Oder sowas, ja.
Weißt du, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin?
Nee.
Ich bin tatsächlich durch deine aktive Online-Werbung auf dich aufmerksam geworden für dein Gedicht-Abo.
Ja.
Und ich fand diese Idee so faszinierend und du hast da auch wirklich sehr ansprechende, schöne Videos mit natürlich tollen Texten gemacht, die sehr ansprechend sind.
Ja.
Das heißt, du hast echt eine Menge von Menschen, denen schickst du jeden Monat Post.
Ja, in diesem Jahr sind es 1860. Ja, das ist also echt viel mehr, als es je war. Und genau, das mache ich allerdings schon seit 2015.
Ja, dann ist durch irgendeine Fügung in Social Media ist es mir jetzt ausgespielt worden. Ja. Und du entscheidest dann jeden Monat, welchen Text nehme ich jetzt und schicke das quasi den Menschen, die sich entschlossen haben, dieses Abo abzuschließen.
Genau. Ich habe also sozusagen eine Handvoll Texte in der Hinterhand, damit es mich nicht jagt, die hier entstehen auf Teneriffa. Und dann im Jahr kommen natürlich noch welche dazu. Und genau, einmal im Monat entscheide ich mich dann zusammen mit der Andrea Deser, die die Grafik macht von diesem Abo. Das ist also gestaltet. Ne? Und wir schauen dann irgendwie, was gerade in der Luft liegt. Und machen da dann ein Paket raus aus dem Gedicht, einem Brief dazu und ich schreibe dann mal so ein paar Gedanken und auch Musik ist oft auch verlinkt per QR-Code oder manchmal auch Gedichtvertonungen, ist auch so ein bisschen unterschiedlich, was gerade passt. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Max Prosa. Max Prosa ist mein Gesprächspartner, er ist Singer-Songwriter, er ist Dichter und er hat ein Gedichtabo, das man immer Ende des Jahres buchen kann und dann kriegt man jeden Monat ein Gedicht. Er ist mein Gesprächspartner. Hast du da Feedback? Das würde mich mal interessieren. Okay.
Also die Leute, es ist verrückt. Viele schreiben eben, dass es so gut in ihr Leben passt. Dass es wie die Faust aufs Auge gepasst wird. Oder dann schreiben sie mir so, es ist gerade das passiert und dann kam dein Gedicht genau zu dem Thema oder so. Es ist dann, manchmal sind es so solche Sachen. Und für viele ist es wirklich auch, ich würde ja sagen, wir leben in einer Zeit, wo es ein großer Durst herrscht nach beseelten Dingen. Es gibt massig viel von allem. Es gibt einen großen Überfluss und alles ist unheimlich billig. Aber das, was wirklich zur Seele spricht, das ist selten geworden und auch gar nicht so einfach zu erzeugen in so einem Leben. Ne? Man kann es nicht einfach erzeugen damit, dass man irgendeine Konzertkarte kauft und dann dahin geht, sondern dass es wirklich zu einem spricht, das ist selten geworden. Und ich würde sagen, dass diese Briefe das schaffen. Und in vieler Hinsicht ist es nicht so. Natürlich, man kriegt 12 Briefe. Nicht alle 12 werden zu einem sprechen, aber vielleicht 4 oder 5 werden irgendwas auslösen, was einen da zu sich selbst bringt und in die Seele hinein. Und das ist die Kraft dieses Abos.
Das ist ja manchmal so im Leben, dass, ich kann das mal wieder sagen, so manchmal so Kleinigkeiten, wo ich in irgendeiner Veranstaltung war und habe mich 2 Stunden gelangweilt, aber am Schluss ist irgendwas passiert, wo ich sage, wow, da war am Schluss, waren 2 Minuten, deswegen war es gut, dass ich da war.
Ja.
Und das kann man halt einfach nur durch, wie gesagt, kann ich nochmal ermutigen, einfach experimentieren, neue Sachen ausprobieren, die man auch nicht kennt. Ich meine, das Schlimmste, was passiert ist, man hat vielleicht nicht so einen tollen Abend, aber mein Gott, den hat man von Netflix und Co. wahrscheinlich auch. Würde ich mal sagen, kann ich auch einen schlechten Abend haben, wenn ich das Falsche gewählt habe.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, du bist heute dann mit deinem Gedicht-Abo, das haben wir gerade erwähnt, das wird dann immer geschlossen und das heißt, wer es jetzt verpasst hat, der muss dann halt auch wieder warten oder wie geht das?
Genau, ja, man kann immer nur von Oktober bis Dezember dabei sein fürs Jahr drauf und ich will eigentlich seit vielen Jahren immer mal ein Jahr Pause machen, aber immer dann überzeugen mich die Leute, es doch noch weiterzumachen. Insofern mal sehen, vielleicht kommt das irgendwann auch mal ein Pausenjahr, aber es kann auch gut sein, dass 2027 also dann wieder eins geben wird.
Sind es mehr Frauen oder mehr Männer?
Ich glaube, ein bisschen mehr Frauen sind es.
Okay, hätte ich jetzt auch vermutet. Und mit der Musik bist du unterwegs, im März auch in Frankfurt. Was erwartet, also wenn ich da hinkomme, was erwartet mich?
Da bin ich mit meiner Band. Ich bin seit vielen Jahren jetzt das erste Mal wieder mit Band unterwegs. Und es ist aber immer eine Mischung. Es werden auch Gedichte vorkommen und auch Lieder zur Gitarre. Aber eben auch die Wucht und die Möglichkeit, die Energie von so einem Text durch eine Band zu unterstreichen. Ich habe auch viele gerade Lieder aus meiner frühen Zeit wieder ausgepackt, wo ich eben auch so Texte einfach aus dem Buch lese und diese Band, die spielt dazu und natürlich die Lieder vom neuen Album, es ist ja die Tour zu diesem Album Der Garten.
Ja.
Das kommt im Februar raus, 13. Februar. Das kann man sich mal anhören, genau. Da wird ein Fokus drauf liegen. Und die Leute sind auch immer eingeladen, bei meinen Konzerten selber was auf Zettel zu schreiben und es in einen Kasten zu tun. Und das fließt dann auch immer ein in das Konzert. Also oft sind das Liedwünsche. Manchmal sind es aber auch Geschichten, wie sie hierher gekommen sind oder was sie gerade bewegt. Und auf diese Geschichten antworte ich dann mit einem Lied oder einem Gedicht, was ich spontan entscheide. So ist es praktisch auch was Lebendiges da drin, was ich immer ganz wichtig finde für diese Abende.
Das heißt, es ist so eine Blackbox für dich, weil du weißt ja nicht, was da drin ist, ne?
Genau, ich weiß es nicht, genau.
Okay.
Ja. Die steht dann einfach da, dann ist Pause. Und dann schreiben, das erste Mal, als ich es gemacht habe, hatte ich Sorge, habe gedacht, niemand schreibt, was wird dann sein? Ich öffne diesen Kasten und es ist nichts drin, aber es ist tatsächlich ganz im Gegenteil so, dass immer mindestens 50 bis 100 Briefe, und ich kann die gar nicht alle lesen, aber ich suche dann so ein bisschen raus nach Augenmaß und Schriftbild oder was mir dringlich erscheint und lese das dann, ja, und auch das, letztendlich ist es so ein bisschen wie Lieder selbst, weil die Themen, die Menschen dann bewegen, was sie da aufschreiben, bewegen dann auch wieder alle in dem Saal. Und plötzlich hat man dieses magische Gefühl, in einem Boot zu sein und verbunden zu sein. Und eben ganz anders, als was uns die Nachrichten und der Rest der Welt eben häufig vorgaukelt, dass es diese Gräben gibt, dass es uns alle das Gleiche bewegt.
Naja, ich glaube tatsächlich, es lohnt sich oft auch mal so diese Nachrichten im Fernsehen einfach zu ignorieren und ganz wegzumachen, weil man verpasst nichts. Das ist heute definitiv, also ich schaue schon lange keine TV-Nachrichten mehr und ich verpasse definitiv nichts. Es erreicht dich alles auf irgendeinem Weg und ob du nur eine schlechte Nachricht einen Tag früher oder später bekommst, ich glaube, es ist eher besser, du bekommst sie später, weil solange du nicht direkt betroffen bist, ist es eh egal. Und es macht tatsächlich was mit der Stimmung. Und ich glaube, und das ist vielleicht auch was, auch dein Beruf so ein bisschen mitbringt. Wir müssen halt wieder schauen, dass wir zusammenkommen und vielleicht auch mehr miteinander reden, selbst wenn wir völlig unterschiedlicher Meinung sind. Also, solange diese Meinung irgendwie in einem normalen Spektrum ist, sage ich mal, ja, nicht extrem, einfach mal zuhören und mal überlegen, wie kommt jemand vielleicht zu dieser Position?
Ja. Ja.
Und ich glaube, dann ist vieles gewonnen und dann läuft es auch, glaube ich, in der Gesellschaft besser.
Ja, Also politisch sind diese Zettel zumindest auf den Konzerten häufig nicht, sondern so persönlich einfach. Und das ist auch ganz gut für das, was es dort ist. Weil das wie überwindet das andere wieder. So.
Ja, aber jetzt mal ganz, ganz, ganz ehrlich, ich glaube, wir überschätzen oft auch diese Politik, weil wenn man jetzt überlegt, wie viele unterschiedliche Regierungen wir in den letzten 15 Jahren hatten, was hat sich denn wirklich am Leben verändert?
Ja, ja.
Also das ist, also ich glaube, das ist ja, das sind Dinge, die wir zum Teil gar nicht beeinflussen können und ich glaube, wir sollten uns, also ich wohne in so einem kleinen Dorf und ich sag, wir sollten uns das Leben schön machen. Und
oh ja.
Und ich glaube, das ist viel wertvoller und das ist vielleicht auch ein Abend bei dir.
Ja, ja. Genau.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Max Prosa. Max Prosa, heute hier zu Gast. Er ist mein Gesprächspartner, er ist Singer-Songwriter, er ist Dichter. Die deutsche Sprache ist bei dir gesetzt, weil du hast ja Rolling Stones oder du hast jetzt viele englischsprachige Künstler als Vorbilder genannt.
Naja, ich bin der Meinung, dass also diese Arbeit mit der Sprache, das ist eine sehr feine Arbeit. Braucht man die feinsten Werkzeuge, die man hat für diese Arbeit und die schärfsten. Und das ist natürlich die Muttersprache, das Gewicht von jedem Wort zu kennen. Das ist sehr schwer in anderen Sprachen und das ist für poetische Arbeit notwendig. Da gibt's zu viel andere Gute, die das auch machen und dann viel besser können, ne, weil sie die schärferen Werkzeuge haben. Aber deswegen versuche ich mich jetzt gar nicht erst daran, weil es gibt hier sozusagen genug zu tun und es ist gut, dass es das für die deutsche Sprache gibt, so. Weil auch beim Hören ist es ja so, dass es tiefer reingeht in dieser Muttersprache. Und so mache ich das gerne für die Menschen hier.
Ja, ja, und ich habe ja hohen Respekt vor Menschen, die mit der deutschen Sprache umgehen können und tolle Texte schreiben, weil es ist nicht so ganz die weiche Sprache und es dann trotzdem hinzubekommen, das ist halt Kunst.
Ja, der hat aber auch viele schöne, sehr viele schöne Seiten und also ich liebe diese Sprache sehr, wahrscheinlich auch, weil ich sie so gut kenne und so gewohnt bin an sie, gewöhnt. Das ist ja, was Liebe macht.
Als Künstler heute, es sind so viele Sachen weggefallen. Das heißt, früher war so ein Plattenvertrag richtig, richtig wertvoll. Heute ist es zwar okay, das zu haben, aber ich glaube so, was weiß ich, Spotify und Co., das sind jetzt nicht die Dinger, mit denen du gut leben könntest alleine, ne?
Nee, deswegen habe ich ja das Gedicht-Abo. Und da bin ich auch sehr froh über diese Erfindung. So bin ich letztendlich unabhängig von Spotify und eigentlich auch dieser ganzen Musikseite von dem, was ich tue. Aber natürlich kam ja alles daher und ich mach's trotzdem gern und ich mag auch, dass ich mit anderen zusammenspiele dabei und das gemeinsam unterwegs sein und so. Deswegen will ich das nicht missen. Aber ich schätze mich glücklich, nicht davon abhängig sein zu müssen, ja.
Also ein bisschen schade, aber ich glaube, so im musikalischen Bereich ist dann halt das Konzert heute das, was noch irgendwie wahrscheinlich wirtschaftlich sinnvoll ist, ne?
Ja, das ändert sich aber auch. Es ist auch alles andere als einfach geworden, jetzt mittlerweile das zu machen. Es hat sich verändert, die Kosten sind dafür sehr gestiegen und genau, es ist kein Selbstläufer, auf Tour zu gehen.
Naja, das ist halt immer der Blick. Ne? Es sieht so schön aus, alles mit Bühne und wenn die Sachen irgendwie auch gehört werden. Aber letztendlich muss natürlich, wenn eine Band dabei ist, ich meine, die wollen ja auch Geld.
Genau, genau. Und natürlich sind auch nicht alle Bilder, die man so sieht auf Instagram, die sind dann, also nicht alle Konzerte sind längst dann so gut besucht, wie die dann da getaggt werden. So. Und da reichen manchmal schon eins oder zwei von denen und das zieht dann die ganze Kalkulation wieder in Gen Null oder so. Ja.
So, wenn wir jetzt
oder
hier
sogar
schon,
schlimmer ins Negative.
Wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, wie war denn diese Corona-Zeit für dich?
Eigentlich gar nicht so schlecht, weil das Gedicht-Abo hat ja weiter existiert. Das gab es ja damals schon. Und ist sogar noch wichtiger geworden für Menschen, weil es eben was war, was von draußen reinkam und viele haben sich da alleine gefühlt oder irgendwie haben das so als Seelennahrung gebraucht und gemocht und sich daran gewöhnt. Und ich würde sagen, dass es mich nicht, auch deswegen, weil ich nicht von den Konzerten abhänge und von der Musik, hat es mich nicht so beeinträchtigt oder ich hatte es nicht schwer finanziell oder sowas.
Gibt es so ein Ziel, einen Wunsch, was du noch erreichen möchtest?
Die sind ja so inhaltlicher Art. Ich habe gerade ein neues Lied, da kommt ein Zeichner vor, der praktisch auf den Sand zeichnet, eine Brücke. Und auf dieser Brücke gehen dann die ersten Tiere und er eben auch. Und er ist auf einer Insel im Ozean und diese Brücke soll auf das Festland. Und es dauert aber unendlich. Und eigentlich ist er in seinem Leben gar nicht in der Lage, das fertig zu machen. Er macht aber trotzdem weiter. Halb heißt es, weil er auf ein Wunder hofft und halb, weil er gar nichts anderes kann. Und ganz interessant, weil er sich dieses Lied, manchmal merke ich das in dem Moment selber nicht, aber dann habe ich mich auch darin gesehen, hier eben auf dieser Insel seiend, genau. Und ich mache gerne an dieser Brücke weiter und schau mal, wohin sie mich dann trägt.
Wenn man solche eigenen Geschichtenwelten kreiert, wie testest du das? Spielst du das irgendwie in einem engeren Kreis vor oder wagst du dich gleich auf die Bühne?
Ich habe schon ein paar Mal dann gespielt im engeren Kreis, bevor ich es auf die Bühne bringe, aber kommt so ein bisschen drauf an, was es ist. Ich bin damit auch immer gerne forsch und warte nicht erst, bis das Album raus ist, sondern probiere es hier und da mal vorher aus.
Bist du heute glücklich, dass das mit dem Physikprofessor nicht funktioniert hat?
Oh ja,
sehr gut. Ich finde es mit einer der schönsten Stellen, die am Anfang im Gespräch genannt worden sind. Ich habe es tatsächlich noch nie gehört. Insofern ist es irgendwie ein witziges Bild. Und ich bin ganz froh, dass ich sie entdeckt habe. Hast du irgendwie so zum Abschluss unseres Gespräches, hast du einen Text für uns?
Ein Text. Warte mal.
Weil das ist das, was mich schon beeindruckt hat. Also wenn du so zwei, drei Zeilen in den Videos sagst, fand ich das schon sehr, sehr beeindruckend und würde das gerne auch hier zeigen.
Ja, ich habe, also ich könnte zum Beispiel, ja, ich, der, also das ist ein recht aktueller Text, da geht, der kam eigentlich so auf im Zuge dieses ganzen, dass wieder die Wehrpflicht kommen sollte. Und der heißt... Mhm.
Finde ich ein sehr passender Text in diese Zeit und ja, da kann man sich nicht genügend mit auseinandersetzen.
Ja. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, wie das geht. Und wenn wieder ein Krieg kommt, wenn es sich doch so dreht und jemand soll mein Feind sein, ich weiß nicht, wie das geht. Was soll ich bitte machen, wenn der dann vor mir steht? Ich glaube, ich müsste lachen. Ich hab's ja nie erlebt, weiß nur, dass wenn es ernst wird, auch schnell Humor entsteht. Dann noch in Uniform. Da wär's für mich zu spät. Ich finde das urkomisch, dass man dann da so steht. Was soll der jetzt mein Feind sein? Ich seh's nicht, was ihr seht. Und wenn man mich dafür auch unwissend begräbt, bleibe ich unbelehrbar. Ich weiß nicht, wie das geht.
Ja, sehr beeindruckende Worte. Danke dafür. Und es zeigt nochmal sehr schön auch diesen Spagat, dass du sagst, du lebst natürlich auch für deine Welten, die du da schaffst, aber da steht immer ein Fuß dann in der Realität, ne?
Ja, das ist total wichtig, die auch immer dabei zu haben. Sonst, ich denke auch, dass die Dichter aller Zeiten eigentlich auch Übersetzer waren für universelle Wahrheit, die auch in vielen anderen alten Schriften steht, aber für diese Zeit hier nicht mehr so leicht zu greifen ist. Und diese müssen immer wieder neu ins Jetzt geholt werden von den Dichtern dieser Zeiten, damit sie wieder fühlbar werden. Und vielleicht irgendwann dann auch einfließen können in das tatsächliche Leben der Menschen.
Wer sich jetzt für Max Prosa interessiert, es gibt die Webseite, wo findet man dich noch?
Auf den klassischen Social-Media-Plattformen gibt es Accounts, wo immer mal Videos kommen und manchmal auch, spreche ich auch einfach so über das, was gerade passiert. Manchmal sind es Gedichte, ne, oder so, auf Facebook zum Beispiel oder Instagram. Dann natürlich auf Tour. Am besten. Ja, da ist jetzt im Frühjahr eine und im November gehen wir auch nochmal weiter auf Tour.
Ja, dann
das sind die Möglichkeiten.
Ja, einfach Max Prosa mit dem Namen suchen. Man wird ganz, ganz schnell fündig. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dafür, dass du während deiner Schreibzeit dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Dankeschön.
Oh, sehr gerne, Volker.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.